Wir sind so essentiell wie euer erster Schluck Kaffee am Morgen. Wir sind euer Wachkick in den Tag und damit moin und herzlich willkommen zu Tomate Mozzarella.
Moin, schöne Pfingsten wünsche ich. Ich habe euch ein tolles Rezept mitgebracht und zwar Bandnudelauflauf mit Putenscheiben in Tomate, Gorgonzola-Soße mit Mozzarella überbacken. Ihr braucht für 4 Personen 2 Zwiebeln, eine Zehe Knoblauch, 2 Dosen geschälte Tomaten, 350 Gramm Kondensmilch, 200 Gramm Sahne, 500 Gramm Putenbrustfilets, eine Kugel Mozzarella, es könnten auch 2 sein, 200 Gramm Gorgonzola, 250 Gramm Bandnudeln, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Salbei, Oregano, Rosmarin, Chilipulver, Paprikapulver und eventuell Gemüse. Ihr könnt euch natürlich auch einen super frischen Salat dazu machen. Ihr macht aus den Tomaten, den Putenbrustfilets und so weiter und so fort, macht ihr eine super Soße mit dem Gorgonzola zusammen. Den Mozzarella noch nicht verwenden, den braucht ihr nämlich zum Überbacken nachher. Die Bandnudeln kochen. Und dann alles zusammen in eine Auflaufform geben, Mozzarella drüber. Und dann bei 200 Grad so ungefähr eine Viertelstunde, bis alles goldbraun oben ist, in den Backofen rein. Und fertig ist euer Bandnudelauflauf mit Putenfiletscheiben in Tomate, Gorgonzola-Soße mit Mozzarella überbacken. Guten Appetit!
Ja, Hans, bist du eher so ein Typ, der sich tatsächlich, wenn da steht, keine Ahnung, 15 Minuten bei 200 Grad, der sich an die Backzeiten hält und der den Backofen auch tatsächlich vorheizt, oder haust du einfach das Sach rein und guckst, wenn es fertig ist, ist es halt fertig?
Es kommt drauf an. Es ist sogar von der, ich weiß nicht, Bundesumweltministerium oder so, ist sogar für manche Gerichte empfohlen, den Backofen nicht vorzuheizen. Sowas wie Tiefkühlkost, so wie Pizza, die man fertig hat oder andere Dinge. Da muss man den Backofen nämlich nicht vorheizen. Das ist nur dazu da, damit quasi das Backergebnis immer das gleiche ist und vergleichbar miteinander. Und bei Pizza zum Beispiel, da würde ich auch nie den Backofen vorheizen. Das spart nämlich bis zu 20% der Energie, wenn man den nicht vorheizt. Aber bei Soufflé oder bei Pfitzauf oder so, da muss der auf jeden Fall vorgeheizt sein, weil dort bei solchen filigranen, sage ich jetzt mal, bei solchen filigranen Gerichten, die brauchen halt eine konstante Backtemperatur und da ist es nicht so gut, wenn die quasi kühl anfangen und dann quasi über die Zeit heißer werden. Genau. Wie
Ja, wir
machst
machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem Strom sparen. Genau.
Genau.
Nee, in diesem Sinne, bei mir ist es sowieso der Fall, dass ich ganz, ganz selten wie nie Fertigpizza mache. Bin ich nicht der Fan von, muss ich dir ehrlich sagen. Einfach, also die sind schon gut an sich, wenn es mal schnell gehen muss, aber ist nicht meins. Da koche ich lieber frisch, dann weiß ich, was ich auf dem Teller habe und habe ich mehr davon. Und ich habe letzte Woche frisch gekocht und zwar gab es bei mir Tomate Mozzarella Gnocchis. Das Rezept folgt nächste Woche, hätte ich gesagt, damit die Leute das auch mal nachkochen können und in den Genuss kommen. Kennst du das, wenn wir so Sachen komplett falsch aussprechen? Und ja, was ich dich fragen wollte, wenn man so Dinge hat, wo man nicht weiß, wie man sie aussprechen soll, so wie Worcestershire Sauce. Bei Gnocchi ist es ja so ähnlich. Also ich wurde mal belehrt von dem Italiener, der mir gesagt hat, dass das ja Gnocchi heißt. Das ist aber bei vielen Sachen so, die wir einfach nicht richtig aussprechen. Einfach weil wir nicht wissen, wie. Und das ist immer, wenn du im Restaurant sitzt, ich glaube, keiner bestellt das, was er nicht aussprechen kann. Einfach weil es ihm peinlich ist, das dann zu bestellen.
Wusstest du, dass Gnocchi das Plural ist? Denn Singular von Gnocchi ist Gnocco. Und das ist einfach nur das italienische Wort für Nocken. Kennst du so Nocken? Das gibt es, glaube ich, eher so im österreichischen und Schweizer Bereich. Ich weiß nicht, hier im Schwäbischen macht man Nocken auch schon mal, aber das ist jetzt nicht so alltäglich.
Das sind noch so wie bei uns geschabte Spätzle ein bisschen,
Ja,
oder?
genau. Und Gnocchi ist ja nichts anderes. Das ist ja auch so ein Kartoffelteig. Beziehungsweise in Italien gibt es zwei verschiedene Arten von Gnocchi. Es gibt Gnocchi di Patate. Das sind einfach diese ganz normalen Standard-Gnocchi, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es aber Gnocchi alla Romana. Das sind Gnocchi aus Weizengrieß. Es gibt auch einen italienischen Leichtathlet, der Luigi Gnocchi geheißen hat. Oder tatsächlich auch ein italienischer Komponist, Geograf und Historiker, Pietro Gnocchi. Wer kennt ihn nicht? Zu seinem Werk gehören 60 Messen, die vier- bis achtstimmig sind. Er hat ein paar Konzerte geschrieben, 12 Trisonaten.
Der berühmteste Vertreter aus der Familie der Gnoccos ist mit Abstand Pinocchio.
Oh, das habe ich früher gern gesehen. Diese Kinderserie, kennst du die?
Diese Zeichentrickserie.
Mhm.
Ja, aber ich ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr so genau an den Handlungsstrang erinnern.
Ja, daran auch nicht, aber ich hatte irgendwie, also ich hatte auch, kennst du das, wenn du früher, ich weiß nicht, ich durfte immer eine Sendung, durfte ich gucken und dann saßst du dann vor dem Fernseher und dann dachtest du irgendwie, das sei echt und hattest dann ein bisschen auch Schiss. Ich glaube, diese Katze, die den Pinocchio immer verfolgt, das fand ich gruselig. Das war das so eine etwas korpulentere Katze, die irgendwie noch mit jemand anders befreundet war. So ein bisschen so ein gestiefelter Katerverschnitt, nur in schlecht, oder?
Ja, kann sein, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut erinnern. Ich kann mich aber erinnern, als ich von der Schule kam, ich durfte auch nicht viel Fernsehen, Gott sei Dank. Aber wenn ich mal Fernsehen durfte, dann lief bei mir so Sachen wie Marsupilami. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so ein Fabelwesen, das ist so gelb-schwarz und konnte springen. Und dann gab es so einen Typ, der das immer einfangen wollte, weil das so selten war. Das war ganz cool, das habe ich geschaut. Und die Tex Avery Show. Die Tex Avery Show, das war so ein Mix aus allem Möglichen. Das waren so die Sachen, die ich eigentlich schauen durfte. Und dann halt, wenn es gut lief, hatte ich dann so eine Tüte mit diesem Mao-Mix, diesen Mao-Am-Mix. Da gab es diese Mao-Am-Pinballs waren da drin und diese sauren Streifen und so. Und diese Joysticks.
Ich bin total geflasht. Ich habe nämlich Pinocchio gerade gegoogelt, die Zeichentrickserie. Und das gehört auch wie Heidi zu den Anime-Serien, die wir früher geguckt haben. Und ich sehe gerade, dass auch Biene Maya dazu gehört. Das sind die drei erfolgreichsten Anime-Serien, die es quasi aus Japan rüber geschafft haben, hier in Europa etabliert zu sein. Ich wusste gar nicht, dass wir früher Anime-Serien geguckt haben. Ich dachte eher, das wäre so ein 2000er-Phänomen oder was man jetzt halt so guckt. Ja, krass. Ja, wobei die Kickers und so, das war ja auch, das ist ja auch schon so anime-mäßig gewesen, gell? Aber krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Pinocchio auch so dazu gehört. Cool. Super.
Stell dir mal Pinocchio auf Japanisch vor. Kennst du das, wenn irgendwo, weiß nicht, wenn du mal im Urlaub bist oder so und dann bist du auf der Straße und dann schallt so ein Fernseher im Hintergrund auf die Straße und dann hörst du mal, wie das in anderen Ländern synchronisiert wird. Und ich habe oft schon festgestellt, dass da die Kinderserien, dass die Stimmen viel piepsiger sind als bei uns. Die werden immer höher, ich weiß nicht, bis zum Hörsturz.
Ich glaube, das sind Hörgewohnheiten, oder?
Ja, wir haben ja auch ein Bild im Kopf. Ich meine, wenn du jetzt mal die Augen zumachst und einer redet ganz tief, dann ordnest du die Stimme weniger so einem kleinen Eichhörnchen oder so zu, sondern dann ist es eher so ein großes, schweres Tier wie ein Bär oder so. Also ich finde, da kann man schon einen Charakter ganz gut mit abbilden. Ich meine, diese fiesen Charaktere, die haben ja auch immer so eine ganz gewisse Sprechweise.
Weißt du, woher das kommt? Das ist nämlich ganz spannend. Das kommt tatsächlich aus der Oper, dass man verschiedene Stimmfarben, verschiedene Charaktere zuordnet. Da ist nämlich meistens der Bariton. Das ist derjenige, der quasi die Hauptfigur spricht oder singt, beziehungsweise die Figur, um die es geht und die quasi sich entscheiden muss. Dann ist meistens der Bass, ist jemand, der halt böse ist, der einen irgendwie überzeugen will. Und dann die Frauenstimmen, Alt und Sopran und so. Das ist dann auch konnotiert, wer man ist in diesem Stück. Und das hat quasi das Filmerische im Zeichentrickfilm auf jeden Fall so übernommen, dass dort auch die Stimmen so gefärbt sind, dass es halt dazu passt.
Ich finde, wir sollten daraus ein Spiel machen. Und zwar, ich versuche, ein Zeichentricktier zu interpretieren und du sagst mir, welches Tier das ist. Okay?
Also es ist dann mit Originalzitate aus einem Film, oder wie?
Das ist nicht mit Originalzitaten. Ich stelle mir einfach vor, ich bin ein Tier
Okay,
aus einer Zeichentrickserie.
du fühlst dich rein.
Ich fühl mich rein und du musst dann mir sagen, welches Tier das sein könnte.
Okay.
Heute habe ich wieder ganz viel Nektar gesammelt. Das war so schwer. Ich bin so erschöpft.
Ich glaube, das war Willi von Biene Maja.
Das war Willi von Biene Maja. Absolut richtig. Ja. Das war jetzt einer der Bekannten. Warte, ich überlege, wen könnte ich noch machen? Oh, ich weiß, wer zu dir passen würde. Probier du mal den Captain Blaubär.
Ja, moin. Ich habe euch heute wieder eine Geschichte mitgebracht. Und zwar bin ich damals zur See gefahren in meinem Schiff und mein Kutter lag vor einer Insel. Und wisst ihr, wer da kam? Die Papagei-Pinguine, die alles nachmachen mussten. Und so haben sie mich verwirrt und ich konnte gar nicht mehr weiterfahren, weil ich gar nicht mehr wusste, wo ist Norden, wo ist Süden, weil diese Papagei-Pinguine mein Schiff einfach tausendfach nachgebaut haben.
Großes Schiff, großes Schiff.
Das waren dann wohl die Papagei-Pinguine, eben angesprochen. Ja, geil. So, jetzt überlege ich. Ja,
weißt du, da gab es doch immer bei Benjamin Blümchen, bei Captain Blaubär gab es doch immer irgendwie so eine Geschichte, wie er zur See gefahren ist und dann gab es da immer irgendwelche Tiere oder irgendwelche Begebenheiten, die er sich total ausgedacht hat. Macht ja auch Sinn, weil diese Captain Blaubär-Geschichten sind ja im Prinzip so Seemannsgarn. Und Seemannsgarn ist ungefähr so wie Jägerlatein. Das sind Dinge, die ungefähr so passiert sind, die dann aber übertrieben oder ein bisschen anders dargestellt werden, als es dann letztlich gewesen ist.
Ist es nicht generell so, wenn eine Geschichte, also viele Erzählungen entstehen ja so, dass sie irgendwann mal, wie der Name schon sagt, erzählt wurden. Das kann aber schon Jahre zurückliegen und hat schon Generationen hinter sich und dann verwäscht sich das inhaltlich so. Und so entstehen ja, sind ja auch Legenden entstanden, dass man quasi, dass das erzählt wurde aus erster Hand und dann wurde die Geschichte aber immer weiterentwickelt und dann kamen neue Sachen hinzu und irgendwann wurde es dann mal niedergeschrieben. Und häufig ist es so, dass die Niederschrift, die wir dann für komplett übertrieben halten, dass das dann quasi als die finale Version angesehen wird, aber geschichtlich zum Beispiel der Ursprung ein ganz anderer ist, finde ich ganz spannend, wie sich sowas dann verwässern lässt auch. Das wäre wie, wenn wir jetzt sagen, okay, wir erzählen jetzt quasi, wenn wir Zeltlager zum Beispiel machen, wir erzählen den Kids eine Geschichte, die mal im Zeltlager passiert ist und die tragen das weiter und irgendwann wird es dann zur Legende und die Geschichte, die gewinnt immer mehr an Umfang, je öfter sie erzählt wird und wird dann mit den unterschiedlichsten Details ausgeschmückt, die wir aber ursprünglich gar nicht so erzählt haben, die auch so nicht passiert sind.
Das bringt mich mich als Theologe bringt mich das auf ein Thema und zwar bringt mich das direkt auf die Bibel, weil genauso ist die Bibel entstanden. Man hat so ganz viele Erzählungen gehabt, die quasi von Familie zu Familie, von Generation zu Generation weitergetragen worden ist und man hat das bestimmt 1500 Jahre gar nicht aufgeschrieben, diese Erzählungen über Gott, über das, was die Leute mit ihm erlebt haben. Weil es muss auch immer einen Anlass geben, um Dinge aufzuschreiben. Und dann wurden quasi, gab es Streitigkeiten um das Land und dann mussten die quasi auswandern, umsiedeln. Und im Zuge der babylonischen Besetzung um 516 vor Christus, da ging es halt darum, dieses Exil, dieses Erlebte irgendwie zu verarbeiten. Und so haben sich die Geschichten, die früher erzählt wurden, die dann aufgeschrieben worden sind, die haben sich dann ein bisschen verändert, weil man auch eine Erklärung brauchte, warum man jetzt quasi besetzt worden ist und so. Und so haben sich dann manche Erzählungen nochmal anders konnotiert und anders bewertet. Und so geht man auch in der Bibel Exegese vor. Das ist ja im Prinzip so eine literaturwissenschaftliche Herangehensweise, dass man jetzt sich fragt, wo sind hier in diesem Text Hinzufügungen und wann könnten diese Hinzufügungen entstanden sein? Weil man kann jetzt ja niemanden mehr fragen, ja, wie war denn das eigentlich? Sondern muss da irgendwie ein anderes Netz drüber legen. So ist es auch bei den Evangelien. Da ist natürlich, da gab es schon relativ viel Papier und die Leute waren, was das Aufschreiben anbelangt, so weit, dass man Dinge jetzt auf jeden Fall immer mal wieder festgehalten hat. Und da hat es im Prinzip nur eine Generation gedauert, ehe das aufgeschrieben worden ist. Und so geht man auch heran, um zu fragen, ja, welches Evangelium? Wir haben ja vier, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Und da fragt man auch, welches war eigentlich das erste und so weiter und so fort. Da gibt es auch verschiedene Theorien. Das müssen wir jetzt nicht alles aufdröseln, weil sonst wird es eine Vorlesung. Nur ganz kurz dazu. Da sagt man, es zählt eigentlich die Lectio Brevis. Das heißt, das, was am kürzesten ist, ist wahrscheinlich auch das ursprünglichere, weil, wie du gerade gesagt hast, je öfter man eine Geschichte erzählt, desto mehr Hinzufügungen und Ausschmückungen gibt es. Und deswegen zählt quasi das Markus-Evangelium als das, was quasi am jüngsten ist. Wobei es auch eine Generation nach Jesus erst aufgeschrieben worden ist. Also so rund 70 oder 80 nach Christus, weil auch schon dort die Zerstörung des Tempels angenommen wird. Und wieder eine, so wie früher bei diesem babylonischen Exil, auch wieder ein Ereignis eingetreten ist, wo ich irgendwie auch eine Erklärung dafür, was passiert ist, haben brauche, um das auch mit einzubeziehen. Das könnte man irgendwie so erklären, wie wenn heute Literatur oder auch religiöse Literatur entsteht, dann kommt man heutzutage ja gar nicht um diese Pandemie rum. Das muss irgendwie mitverarbeitet werden, wenn ich heute etwas aufschreiben wollen würde, wie ich mein Leben mit Gott erlebe. Und so ist es im Prinzip auch mit den Evangelien. Dort wurde der Tempel in Jerusalem zerstört durch die römische Besatzung. Und das ist quasi eingezogen in den Evangelien, die wir bis heute rezitieren und lesen.
Ja, Hans, vielen Dank für diese Ausführung. Und bevor jetzt irgendwelche Beschwerden kommen, das babylonische Exil begann ab 597 vor Christus. So, genau. Dieses Prinzip, dass etwas, das im Kern viel kürzer gefasst ist, eher an das Original rankommt, ist bei unserem Podcast andersrum. Das heißt, je länger die Folge ist, desto mehr habt ihr davon, weil desto länger dürft ihr unsere lieblichen Stimmen hören.
Apropos Stimmen hören, da fällt mir ein, wir haben ja auch eine Liste, die wir immer wieder speisen, und zwar unsere Running System Playlist. Ich packe heute nämlich das Lied Friday drauf, von Reton unter anderem, mit ganz vielen anderen Featurings, und das geht einfach richtig ab. Zieht's euch auf jeden Fall mal rein und guckt auch mal in das Musikvideo, weil das geht richtig ab und macht richtig Laune, jetzt demnächst wieder an lauen Sommerabenden gemeinsam zu tanzen, gemeinsam das Leben zu feiern und ja, sich einfach zu freuen aneinander.
Dazu gibt es auch ein cooles Video, das viral gegangen ist, von einem Typ, der sitzt in einem Auto und sein Beifahrer fragt ihn, you know what time it is? Und dann sitzt er nur da, weiß erstmal gar nicht, worum es geht. Dann kommt das Lied und er geht völlig ab, steigt aus, das Auto rollt nebenher und er fängt außen an, wie wild zu tanzen. Total, total geil, also mitreißend. Und man fühlt es richtig, weil es ist, wie gesagt, es ist Wochenendmodus. Und dieses Wochenende ist verlängertes Wochenende.
Dieses Wochenende. Wir feiern das Ende der Osterzeit. Es ist Pfingsten. Das heißt, der Heilige Geist kommt auf uns herab. Wir spüren Kraft, wir haben Motivation für den Alltag und haben einfach richtig Bock. Und das feiert die Kirche heute und morgen. Und deswegen ist morgen frei. Genau, in diesem Sinne ein frohes Pfingstfest. Fühlt die Kraft in euch, geht raus, laufen, trefft euch mit Freunden, natürlich unter den Bedingungen, die gerade noch herrschen, und freut euch einfach des Lebens. Das ist der Sinn dahinter.
Genau, der Heilige Geist hat mich diese Woche nicht überrascht bzw. erschrocken, dafür was anderes. Da komme ich nämlich zu meinem Käse der Woche. Und zwar habe ich neben meinem Homeoffice-Büro ein Fenster und vor 3 Tagen schaue ich zum Fenster raus und plötzlich fängt es von draußen an, sich vor meinem Fenster zu bewegen und dann auch wie wild gegen mein Fenster zu picken. Jetzt hat eine weiße Taube angefangen, mein Fenster zu attackieren und ich habe gesehen, beim Nachbar oben auf dem Dach, da ist ein Nest und die wollte wahrscheinlich ihre Jungen beschützen. Bin ich total erschrocken und traue mich seitdem auch nicht mehr, das Fenster aufzumachen, weil ich Angst habe, dass die Taube mir reinfliegt. Und ich bin so ein Mensch, ich kann so Tiere, die Widerstand leisten, kann ich nicht einfach anfassen und raustun. Da, ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht. Aber ich möchte gerne passend dazu ein Lied auf die Running System Playlist packen. Und zwar heißt das Lied 3 weiße Tauben. Von der Band Erste Allgemeine Verunsicherung. Aber wie ist das bei dir, Hans? Also bei mir ist zum Beispiel so, früher, wenn jemand Hasen hatte, die im Genick zu packen und dann in den Käfig zu tun, das muss man ja so machen, das konnte ich nie.
Ich muss gestehen, ich habe generell ein eher distanziertes Verhältnis zu Tieren. Egal, ob es jetzt kleinere Tiere wie Hamster sind oder größere Tiere wie Katzen oder Hunde. Ich weiß nicht, weil ich habe das Gefühl, mit Tieren kann ich nicht so gut kommunizieren und ich weiß immer nicht, wie reagieren die auf was oder was ist bei denen los. Und deswegen habe ich da, kennst du das, man hat ja irgendwie so einen Bereich, in dem man sich wohlfühlt. Und in dem Bereich mit diesem Abstand fühlt man sich wohl. Das ist in der Öffentlichkeit ungefähr 2 Armlängen mit unbekannten Menschen. Mit bekannten Leuten ist es quasi eine Armlänge. Und dann gibt es noch so eine intime Zone, die jetzt quasi nur so 20 bis 30 Zentimeter und ganz nah an einen sind. Das sind nur enge Freunde und halt die Familie und natürlich die Partner und Partnerin. Und ich weiß nicht, bei Tieren, da habe ich quasi auch so eine Aura. 2 Meter ist noch okay. Aber wenn Tiere näher als 2 Meter bei mir sind, dann verunsichert mich das und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Weiß nicht, war nie so, dass ich gerne dann irgendwie Nachbarshunde oder so gestreichelt habe. Ist nicht so mein Ding. Glaubt Tiere und ich, das ist nicht so.
Da habe ich eine Weisheit für euch, mit der ich euch in die Woche entlassen möchte. Und zwar, Sicherheitsabstand bei Tieren ist okay, außer es sind Alpakas.
Was ihr draus macht, ist eure Schuld. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Wer Ferien hat, wunderschöne Ferien. Wer keine Ferien hat, frohes Schaffen. Ansonsten genießt die Sonne, genießt die Tage und seid nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Tomate Mozzarella. Euer fruchtig, fröhlicher Sommerpodcast mit Cenk und Hans. In diesem Sinne, alles Gute und ciao.
Macht's gut, ciao.